Es geht los, Devignon erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder
auf dem Boden.
Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Devignon Talks.
Einen wunderschönen Sonntag, liebe Community, euer Devignon für euch am Podcast im Mikrofon. Ja, ist ja so viel passiert, dass sich quasi der Podcast von ganz alleine macht. Nach meiner, wie soll man sagen, Moralpredigt beim letzten Mal, gab es ganz viele Leserbriefe, ja. War so ein kleiner Hallo-Wach-Effekt, von daher klopfe ich mir einfach mal selber auf die Schulter und sage, ja, war vielleicht mal ganz angebracht, so, ne? Und, also, ich verstehe auch die Stimmen, die gesagt haben, ja, irgendwie, man muss sich das anhören, obwohl man irgendwie dich gar nicht genervt hat und für die Leute, die sich benehmen können, ist das blöd, sehe ich auch ein. Aber, meine Lieben, es hat auf jeden Fall das bewirkt, was es sollte. Ganz, ganz viele Mails gekriegt, viele neue Leserbriefe, viele Ideen und Erfahrungen zu Vashir, die überraschenderweise sich sehr ähneln alle. Ja? Es scheint so, als hätten wirklich alle dieselben Quest-Erfahrungen gemacht. Ganz lustig. Das nochmal ganz kurz vorweg. Es ist so viel passiert jetzt in den letzten Tagen, dass ich mich quasi sputen muss, das alles unterzukriegen. Wir fangen mal mit dem gestrigen Samstag an, weil da ist rein sporttechnisch eigentlich relativ viel los gewesen. Und zwar Klitschko-Kampf. Ja, wird ja diskutiert, heute noch in allen Medien und so weiter. War es jetzt K.O., war es ein Wirkungstreffer oder hat er sich nur das Knie verdreht? Und ich verstehe ganz ehrlich aus meiner Sicht die ganzen Diskussionen nicht. Jeder, der den Kampf gesehen hat, muss meiner Meinung nach zu dem Ergebnis kommen, dass Klitschko zuhaut wie ein Stier. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch selten so einen unspektakulären K.O. gesehen in dem Moment, ja. Ja, es ist ja immer so, dass gestern auf Facebook habe ich ganz kurz dazu was gepostet und dann kamen wieder die Leute aus ihren Ecken, die Boxexperten, ja, und jeder sprach dann wieder dem anderen die Kompetenz ab. Ich bin kein Boxexperte, würde ich sagen, aber ich bin Boxfan und verfolge das Ganze schon ewig lange, ja, als die meisten von euch noch ein Leuchten in den Augen eures Daddys waren. Habe ich mir schon die Nächte um die Ohren geschlagen und Mike Tyson-Kämpfe live geguckt. Die waren übrigens gerade in seiner frühen Zeit auch immer relativ kurz. Aber war trotzdem geil irgendwie. Man wusste, okay, ich sterbe in den Wecker und eine halbe Stunde später kann ich weiter pennen. War eine schöne Sache damals mit dem Herrn Tyson. Gestern war es so ähnlich, nach kurzer Zeit, ich weiß nicht, für diejenigen von euch, die es nicht gesehen haben, in der ersten Runde, der Solis machte am Anfang ganz guten Eindruck, explodierte einige Male im Ring und einige Boxexperten haben danach auch gesagt, die erste Runde hätte man Solis vielleicht gegeben. Aber dann kam das Ende der ersten Runde, Klitschko mit einem Wischer an die Schläfe von Solis, der taumelte dann so ein bisschen benommen zurück und sackte herunter und verdrehte sich dabei das Knie. Und meine Freundin guckte irgendwie halt mit und sagte gleich, oh, ich kann das nicht sehen, der hat sich da irgendwas gerissen. Der Promoter bzw. der Manager von Solis, dieser Megaprolet, viele von euch werden ihn schon kennen aus dieser Sat.1-Nummer damals, wie heißt der Vollidiot? Ahmet Öner, ja. Für mich auch einer der Gründe, warum der Boxsport immer noch so negativ behaftet ist und so einen schlechten Ruf hat. Der Typ ist halt einer der cholerischen und asozialen Menschen, die ich überhaupt je gesehen habe in dem Bereich. Ich kann mich an die Nummer erinnern auf Sat.1. Da hat er, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß, wollte Sat.1 mit ihm zusammen einen deutschen Boxer irgendwie promoten. Das Problem ist nur, der hatte zwei Kämpfe und zwei Niederlagen. Beim zweiten Kampf war es sensationell. Da gab der Boxer damals auf und Öner war dann im Ring und hielt dann irgendwie dem Gegner die Hand hoch. Also ganz furchtbarer Typ. Auch irgendwie vorbestraft, weil er irgendwie Leute erpresst hat, bedroht hat, beleidigt, Widerstands gegen die Vollstreckungsbeamten und so weiter. Also ein ganz furchtbarer Geselle und der war nun ausgerechnet der Manager von Solis und kann das natürlich überhaupt nicht eingestehen, dass sein Schützling so klar verloren hat. Hat auch vorher unglaublich die Fresse aufgerissen und davon gesprochen. Auch gestern noch vor dem Kampf irgendwie, man würde ja Vitali schlagen und sich dann Wladimir vornehmen und jemand, der so die Fresse aufreißt, dem gönnt man es dann natürlich auch, dass er dann in der ersten Runde K.O. geht. Er wurde dann auch gnadenlos ausgepfiffen nach dem Kampf gestern. Lange Rede, kurzer Sinn. Er war der festen Überzeugung, es war kein Wirkungstreffer und er hätte sich nur das Knie verdreht. Also jeder, der so ein bisschen Augen im Kopf hat, sieht halt einfach, dass es ein klarer Wirkungstreffer war. Vielleicht war es kein K.O. Man muss sich dann vielleicht auch mal die Schuld bei sich selbst suchen. Das können Boxer generell nicht, ja. bei so einem leichten Treffer, auch wenn es an die Schläfe war, schon so Wirkung zu zeigen. Dann, also der Typ kam halt mit einem relativ guten Ruf, da irgendwie Amateur-Weltmeister und Olympiasieger, 17 Kämpfe, 17 Siege. Jemand, der in der ersten Runde nach so einem, in Anführungsstrichen, leichten Treffer zu Boden geht und er war benommen, ja. Er taumelte zurück und dann kam erst die Nummer mit dem Knie, ja. Und auch als er wieder aufstand, also da kann man halt sagen, okay, Knieprobleme hin und so weiter, aber der taumelte halt richtig im Ring rum, ja. Und der Ringrichter hat das einzige Richtige gemacht, dann abzubrechen. Also ich weiß nicht, beim Boxen ist es generell so, finde ich immer, dass die Leute fast wie in keinem anderen Sport immer die Schuld bei den anderen suchen und irgendwelche Entschuldigungen. Der Junge hat verloren, hat seine Chance nicht genutzt und ist dumm gelaufen für ihn. Jetzt mit dem, hat glaube ich, einen Außenbandriss oder irgendwie sowas. Aber der Verlierer des Abends, und da könnte man auch den Fail der Woche irgendwie ganz gut verleihen, wenn ich ihn nicht schon für was anderes verleihen würde, eindeutig an Ahmet Öner irgendwie. Ganz, ganz furchtbarer Mensch, finde ich. Und ganz furchtbare Person. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, der Boxsport hat in vielen Bereichen immer noch einen sehr, sehr schlechten Ruf irgendwie. Und Leute wie Herr Öner sollten sich mal irgendwie hinterfragen. Und sind halt der Grund dafür, dass der Boxsport so einen schlechten Ruf hat. Es gab dann auch eine Pressekonferenz, wo die Manager sich dann ein bisschen aneinander geraten sind und der Öner dann auch irgendwie dem Manager von Klitschko, dem Herrn Böhnte, an die Kragen springen wollte mit der Aussage, Bernd, hör auf, halt einfach mal die Fresse und so. Das geht halt überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Aber okay, könnt ihr mal in die Comments schreiben, wie ihr den Kampf gesehen habt. Viele schrieben auch gestern mal Facebook, das wäre eindeutig Knie gewesen. Also keine Ahnung, liebe Leute, Kompetenz hin oder her. Wer das nicht gesehen hat, dass der zuerst taumelt und dann sich das Knie eindreht, das war ein Wirkungstreffer und das geht auch manchmal nicht um Recht haben oder nicht. Das ist dann auch irgendwie die Augen verschließen. Das war eine klare Sache meiner Meinung nach. Aber okay, von mir aus kann man darüber diskutieren. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber Fakt ist, er hat einfach in der ersten Runde verloren. Und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Ansonsten gestern auch hitziger Spieltag in der Fußball-Bundesliga, liebe Leute. Werder mit einem für mich sehr überraschenden Auswärtssieg in Nürnberg. Man darf nicht vergessen, dass Nürnberg bis dahin die beste Mannschaft der Rückrunde war. Und ich habe ehrlich gesagt wieder mit einer Klatsche gerechnet. Umso erfreuter war ich dann, als man da 3-1 gewann. Und auch da, also ich finde, das muss ich mal loswerden, auch wenn sich vielleicht viele nicht für das Spiel ausgerechnet interessieren, sondern was weiß ich, für Dortmund und Bayern, können wir gleich noch kurz ein Wort zu sagen. Aber ich finde es mittlerweile ein Unding in der Fußball-Bundesliga. Also ich muss ehrlich sagen, ich war immer ein Fan der Franken. Also generell, Edu ist ein Frank. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die aus der Gegend kommen und sehr, sehr sympathische Menschen sind. Ich finde, der Franke an sich ist einfach so ein bodenständiger, sympathischer Zeitgenosse, ja, wobei natürlich auch nicht alle über einen Kamm scheren kann, aber die ich kenne. Umso erschrockener war ich gestern irgendwie, was da im Nürnberger Stadion ablief, ja. Unheimlich angeheizte Stimmung, der Schiedsrichter, bei jeder Entscheidung wurde er ausgepfiffen, irgendwie Abseitsentscheidungen, wo die Nürnberger 5 Meter Abseits standen, sind die Leute ausgerastet und nach 5 Minuten Schieberrufe, finde ich eine Unart, die sich da entwickelt. Das ist mir schon bei dem einen oder anderen anderen Spiel auch aufgefallen. Ein Unding. Also man kann für seine Mannschaft sein, aber so ein bisschen Neutralität und jede Entscheidung in Frage stellen und ausrasten und schreien. Dadurch war eine unheimlich hitzige Stimmung da in dem Spiel und von außen reingebracht und die Zuschauer ganz aggressiv irgendwie. Frings wollte dann eine Ecke schlagen und wird dann mit Feiglingen, also mit diesen kleinen Flaschen beworfen. Ein absolutes Unding, was da passiert ist gestern. Und bis zur 60., 70. Minute war aufgrund der Zeitlupe, die man auch bei Sky gesehen hat, der Schiedsrichter ohne Fehlentscheidung. Ja? Den ersten Elfmeter für Werder ist ein ganz klares Ding, finde ich. Das muss man pfeifen. Und die Nürnberger wollten dann auch gerne Elfmeter haben. Und tut mir leid, aber auch natürlich habe ich die Werder-Brille auf, aber da wird wirklich so klar Ball gespielt. Einmal von Silvestre, einmal von Pasan. Man sieht der Zeitlupe halt ganz klar, dass er zuerst den Ball spielt. Und dann regen die sich auf. Wahrscheinlich hätte ich es als Heimdings auch gemacht, aber es geht ja nicht nur um die Elfmeterentscheidung, sondern wirklich bei jedem kleinen Einwürfen rasteten die Leute da aus. Und gut, also ich bin da neutral genug zu sagen, dass die gelb-rote Karte man nicht geben muss, genauso wie den zweiten Elfmeter nicht. Aber vielleicht sollten die Nürnberger sich mal an die eigene Nase fassen, weil das wirklich eine erschreckend schwache Leistung war von Nürnberg gestern. Nichts zu sehen von der besten Mannschaft der Rückrunde. Werder stand super, kaum Chancen für Nürnberg, um nicht zu sagen gar keine. Das 1-1, der zwischenzeitlich ausstellt, war meiner Meinung nach extrem schmeichelhaft, weil es wirklich ein Schuss aufs Tor von Werder war, der irgendwie dreimal abgefälscht wurde und nur deshalb irgendwie, also es war mehr so ein Zufallsprodukt. Und auch in der zweiten Halbzeit überhaupt kein Aufbauen, überhaupt keine Torschancen. Es passte zum Spiel, dass sich Leute dann über den Schiedsrichter aufgeregt haben. Wie gesagt, die gelb-rote Karte muss man nicht geben. Den zweiten Elfmeter ebenfalls, da hat Pizarro ganz geschickt eingefädelt, muss man auch nicht geben. Was man aber nicht vergessen darf, liebe Nürnberg-Fans, ist halt, dass es zu dem Zeitpunkt schon 2-1 für Werder stand und dass Nürnberg so gut wie keine Chancen hatte. Ja. Ich denke, dass auch ohne diese zwei, in Anführungsstrichen, Fehlentscheidungen Werder das Spiel gewonnen hätte. Und wie gesagt, ich finde es eine furchtbare Entwicklung, dass die Schiedsrichter angeprangert werden bei jeder Entscheidung, irgendwie wird sich aufgeregt und dadurch bringt man viel Unruhe in so ein Spiel. Und Werder war gestern einfach besser, hat meiner Meinung nach absolut verdient gewonnen und hat den Befreiungsschlag im Abschiedskampf getätigt, auf den ich lange gewartet habe. Es sind jetzt 4 Punkte auf den 16., glaube ich, und das freut einen natürlich. Jetzt nächste Woche das Spiel gegen Stuttgart. Stuttgart momentan auch im Lauf, ist zum Glück im Weserstadion, schauen wir mal. Ansonsten, Riesenaufregung auch bei Dortmund gegen Mainz, das 18-Uhr-Spiel gestern. Dortmund, so wie gestern, wie letzte Woche, Werder gegen Gladbach, das Spiel bestimmt irgendwie nach Belieben, nach dem 1-0 beste Chancen liegen lassen, Elfmeter verschossen und quasi Parallele zum Gladbach-Spiel, in der kurz vor Schluss fällt der Ausgleich. Natürlich muss sich da Dortmund an die eigene Nase fassen, wie in den letzten Spielen, also relativ häufig, dass man irgendwie den Sack nicht zumacht, ein bisschen überheblich spielt. Das Tor ist natürlich sehr ärgerlich, weil irgendwie Subotic als Abwehrspieler den Ball volle Granate in die Familienjuwelen kriegt, liegen bleibt. Man selbst irgendwie, Zidane kriegt es glaube ich nicht mit, spielt den Ball nicht ins Aus. Die Mainzer sehen das, haben vielleicht die letzte Chance vom Abpfiff, irgendwie spielen halt weiter, spielen das Ding aus, machen das Tor. Klopp regt sich natürlich wieder auf, auch zu Recht, finde ich, ja, und vor allen Dingen die Art und Weise, er sagt ja, zumindest sagt er das, dass ihm halt nicht das Tor das Problem war, sondern dass die Leute so extrem jubeln und ausrasten, ist natürlich so eine Sache, muss ich ehrlich sagen, also als Mainz-Spieler oder Fan verstehe ich es halt, hätte mich wahrscheinlich genauso gefreut, natürlich Fair Play hin oder her, man kann das Ding jetzt ausspielen, aber da das Spiel kurz vor dem Abpfiff ist, kann ich das verstehen, dass man es weiterspielt. Ja. Dortmund, genauso wie Nürnberg, muss sich an die eigene Nase fassen, dass sie es vorher einfach nicht den Sack zugemacht haben. Das sehe ich als ganz neutraler Beobachter einfach, denke ich, ganz, ganz salomonisch. Ansonsten Bayern, sich wieder durchgelackt, sehr verunsichert, fand ich. Freiburg war eigentlich die bessere Mannschaft, fand ich, aufs ganze Spiel. Pepper schrieb mir dann auch eine SMS und sagte, boah, ey, furchtbares Spiel von Bayern. Naja, heute sind noch 2 Spiele, auch für Werder relativ wichtige Spiele, weil da auch Abstiegskandidaten dabei sind. Leverkusen gegen Schalke, ja. Wir sind noch 1 Punkt hinter Schalke und Leverkusen könnte den Abstand auf Dortmund auf 7 Punkte verkürzen. Und das zweite Spiel habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich kann ja mal ganz kurz Sport 1 aufrufen, dann sehen wir es. Ja, genau. Stuttgart gegen Wolfsburg sind ja 2 unmittelbare Abstiegskandidaten. Wolfsburg mit neuem Trainer, mit Felix Magath auf der Bank. Weiß nicht, ob das jetzt einen Push bringt, sollte es aber eigentlich. Und Stuttgart, ja, mit Labbadia auch irgendwie 3 Spiele nicht verloren, von daher noch 2 interessante Spiele. Wir sind immer noch beim Samstagabend und ich habe gestern Wetten, dass geguckt und muss ja sagen, da war viel Licht und Schatten. Die Sendung an sich war relativ langweilig, muss ich sagen, aber die Live-Auftritte fand ich sehr spannend. Justin Bieber und Bruno Mars. Bruno Mars, unglaublich guter Live-Sänger. Einer, der mal singen kann und der es nicht nötig hat, immer Playback zu singen. Unglaublich gute Performance, sehr sympathisch. Ließ ihn doch von einem Fan umarmen. Kleiner Dialog mit Thomas Gottschalk. Das genaue Gegenteil, Justin Bieber. Was für eine verkackte, verzogenes Balk ist das denn bitte eigentlich? Er sang halt irgendwie, ich muss ehrlich sagen, dass ich von Justin Bieber überhaupt nichts kenne. Ich habe nur das Lied gehört und habe gesagt, entweder ist das ein unglaublich schlechter Live-Sänger, wenn das live sein soll, oder der Kerl kann überhaupt nichts singen, weil wenn das Studioaufnahmen sind, dann gute Nacht. Ich kann es nicht sagen. Thomas Gottschalk kam dazu, irgendwie wollte einen Scherz draus machen, hat so eine Perücke, so eine blonde Lockenperücke passend zu seiner Frisur mitgebracht und wollte die Justin Bieber aufsetzen als Gag. Justin Bieber stellte sich unglaublich an, zuckte gleich weg, irgendwie versucht das Publikum einzubinden, indem er sagte, wollt ihr lieber meine Frisur oder die Perücke, in der Hoffnung, dass die Leute dann sagen, nee, sie wollen seine. Er hat dann nach langem Zögern sich dazu herabgelassen, 1/100 Sekunde die Perücke aufzubehalten, damit auch ja nicht seine Haare durcheinander gebracht worden sind. War dann sichtlich angepisst, stapfte dann hinter Thomas Gottschalk her und gab noch irgendwelchen Leuten die Hand. Passt es dann scheinbar auch nicht, dass er nicht im Mittelpunkt stand, sondern irgendwie Herbert Grönemeyer dann verabschiedet wurde und staffte dann ganz wütend irgendwie so 5 Meter vor Grönemeyer dann in den Gang hinein. Also ich hätte peinlich. Also der braucht, glaube ich, mal einen Arsch voll. Den ist scheinbar der ganze Ruhm wirklich ein bisschen zu Kopf gestanden. Also wirklich wie so ein verzogenes, trotziges Gör. Ja, und furchtbarer Typ, fand ich. Aber bei uns auf Facebook taumelten sich dann auch ein, zwei Mädels, irgendwie ein, zwei Fanboys, die ihn dann verteidigten. Habe ich direkt von meiner F-List geschmissen irgendwie, weil ich so kreischende Teenies furchtbar finde. Naja. Ansonsten, liebe Leute, habe ich noch ein paar Leserbriefe und ein paar Anekdoten. Ganz kurz davor, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, liebe Leute. Gestern gab es einen Minigame-Test zu Mythos. Das ist so ein Hack-and-Slay-MMO von Frogstar. Ich habe es die letzten Tage angespielt, es macht richtig Spaß. Ja? Es ist jetzt kein Diablo-Killer, ja? Auf dem Niveau ist es nicht. Es ist so ein bisschen so Runes of Magic Diablo-mäßig. Also Runes of Magic ist ja sehr Rip-Off von WoW gewesen. Und Mythos, ja, also für alle Leute, die gerne Diablo spielen, werden ihren Spaß daran haben. Es ist halt, hat viele Features, hat viele MMO-Features, man kann Gilden gründen, es gibt ein Aha und so weiter. Es ist halt aber schön, dass man es im Multiplayer spielen kann, ja. Es ist so ein bisschen wie Torch, wie heißt es, Torch? Wie heißt es denn nochmal? Dieses Solo-Player-Spiel, was auch so ein kleiner Diablo-Klon war. Torchlight, genau. Und es ist so ähnlich, die Grafik ist jetzt nicht spektakulär, aber es macht echt Spaß. Man kann sehr viel mit seinem Char probieren, man kann sehr viele verschiedene Skillungen ausprobieren. Es macht echt Bock. Ich kann es euch nur empfehlen. Es läuft momentan die Closed Beta. Wir hatten 50 Keys, die wir am Wochenende rausgehauen haben. Aber auf meinem Blog in den Comments haben mehrere Leute noch andere Quellen dafür gepostet. Man kann auch einfach über die offizielle Seite gehen, mythos-euro.com. Und da gibt es auch noch, kann man sich auch anmelden. Also an Closed Beta Key zu kommen, sollte nicht das Problem sein. Guckt euch mal meinen Game-Test an. Der geht nur 10 Minuten. Da stelle ich so die Main-Features vor. Und es macht echt Spaß. Gerade mal so zwischendurch. Kleine Empfehlung so nebenbei. Fail der Woche, liebe Leute. Hören wir auch wieder den genialen Jingle, der Fail der Woche. Bitteschön.
Fail der Woche.
Ja, schöner Jingle, ich höre ihn immer wieder gerne. Ja, der Fail der Woche geht eindeutig diese Woche an E10, habe ich es genannt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist es momentan so, das steht natürlich auch in jeden Zeitungen. Also erstmal vorweg, ich habe einen Spruch gelesen, den ich ganz interessant finde. Den möchte ich an dieser Stelle mal euch präsentieren. Und zwar schrieb irgendjemand in einem Forum, was tut man irgendwie, wenn die Autoindustrie in einem Land lahmt irgendwie und quasi eine der höchsten Steuer- und Einnahmequellen des Landes ist, gerade auch im Export irgendwie, die Autoindustrie. Was macht man da, wenn die lahmt? Ganz einfach, man entwickelt einfach einen Kraftstoff, der quasi die alten Autos kaputt macht, ja. Nachweislich ist es ja so, dass das E10 irgendwie die Schläuche angreift, irgendwie der älteren Autos und sie kaputt macht. Wenn man jetzt ein Verschwörungstheoretiker wäre, und das bin ich ja eigentlich nicht, ne, dann könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, okay, wir möchten lieber neue Autos verkaufen, also bringen wir einen Kraftstoff raus, der die alten quasi eingreift und kaputt macht. Weiß nicht, ob man das so unterschreiben kann und so weiter, aber ich fand es eine ganz interessante These irgendwie. Lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Ja, und was macht man denn, wenn dieser Plan nicht aufgeht und keiner den Kraftstoff kaufen will, obwohl man nachweislich bzw. immer darauf pocht, dass er ja so umweltverträglich ist, ja? Wobei, glaube ich, ADAC und Greenpeace und wie sie alle heißen schon gesagt haben, dass es überhaupt nicht stimmt, ja? Und er kostet zwar mehr, aber dann gibt es wiederum da irgendwelche Thesen, die ich mittlerweile auch nicht mehr hören kann, dass es am Ende dann wiederum doch nicht so ist, weil er schneller verbraucht wird, whatever, ich bin auch kein Experte, also am Ende auch nicht günstiger ist und man die Leute nicht verarschen kann. Was macht man dann? Ja, das ist nämlich jetzt der neueste Trend. Und zwar, es ist jetzt neuerdings an allen Tankstellen der normale Super ausverkauft. Ja? So nach dem Motto, ich weiß nicht, ob es an den Tankstellen liegt, aber es glaube ich weniger, sondern an den ganzen Ölkonzernen oder was weiß ich, wer dahinter steckt, keine Ahnung. Das habe ich ja auch Fail der Woche einfach mal E10 genannt. Man gibt den alten Kraftstoff einfach nicht mehr raus und zwingt die Leute einfach dazu. So Erpressung, so auf ganz großer Ebene irgendwie. Ja, wenn ihr nur noch das alte kauft, unser neues nicht wollt, dann liefern wir das alte einfach nicht mehr. Das heißt, an den ganzen Tankstellen jetzt hier in der Umgebung ist neuerdings das Super ausverkauft. Gibt's nicht mehr, defekt. Das heißt, ihr kauft jetzt unser E10, habt ihr selber Schuld, wenn wir zu solchen Mitteln greifen müssen. Das sind in meinen Augen Mafia-Methoden. Die ganzen Zeitungen überschlagen sich auch. Der ADAC hat jetzt Strafanzeige dagegen gestellt. Ich finde es eine Farce, was momentan in Deutschland abläuft. Ja? Da kann man nicht anderes zu sagen. Also wirklich, das ist ja, ich bin da völlig sprachlos eigentlich, weil das ja Mafia-Methoden sind. Ja? So von wegen, ja, ihr kauft unsere neuen Autos nicht, bleibt bei euren Rostmühlen, okay, dann machen wir einen Crash, entwickeln wir einfach einen Crash, der die Autos kaputt macht. Ja? Gut, ist vielleicht ein bisschen extrem formuliert, ja. muss ja auch ein bisschen mit den Füßen auf dem Boden bleiben, ja. Aber spinnen wir mal diese Verschwörungstheorie weiter. So, jetzt kaufen die Leute unseren Scheiß nicht. Unsere ganzen Thesen, die wir einfach mal so als PR geklopft haben, so von wegen umweltschonender, billiger und so weiter, sind auch schon entkräftet worden. Ja, wenn das alles nicht funzt und das alles nicht funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben, dann machen wir einfach mal so, dass wir den alten Kraftstoff nicht mehr verkaufen und nur noch den neuen, ja. Abzocke hoch 10. Ich denke, es sind sich alle einig in dem Bereich. Vielleicht ihr ja auch nicht irgendwie, aber es sind auf jeden Fall der ADAC, der da schon so ein bisschen kompetent ist, sind sich schon alle relativ einig. Von daher kann man diesen Award eindeutig an, keine Ahnung, wer dahinter steckt, die Ölindustrie, der Staat, whatever, verleihen. Ich habe es, wie gesagt, Feld der Woche E10 genannt. Ich denke, das kann man so unterschreiben. Ich war am Freitag, um gleich wieder den Übergang zu schaffen, liebe Community, im Kino. Ich hatte euch ja angekündigt beim letzten Podcast, dass ich wie heißt denn der Animationsfilm jetzt? Scheiß die Wand an. Rango, das gucken wollte. Ich habe zum Glück sage ich extra, die Kurve noch gekriegt, weil zwei Kollegen von mir in dem Film waren und maßlos enttäuscht waren, ja. Und da ich auf die Meinung der beiden Kollegen immer relativ großen Wert lege, weil die sehr kompetent in dem Bereich sind, habe ich es mir dann gespart. Also ich kann das euch nur weitergeben. Die sagten wirklich, das ist totale Scheiße, guckt ihr den nicht an. Ja, das ist wohl sehr durchschnittlich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Am Freitag war ich mit meiner Frau im wunderschönen Waterfront-Einkaufscenter in Bremen-Grüppeling. Und das ist vielleicht nochmal eine andere Anekdote. Wir waren in Bremen, waren auch in den Outlets irgendwie hinten im Brinkum. Und da habe ich mich erstmal für den Sommer so ein bisschen eingekleidet. Und da gab es so schöne Golfhosen, die runtergesetzt waren von 90 auf 30 Euro. Und richtig schöne schwarze, tolle, gut aussehende Nike-Golfhosen. Und was soll ich euch sagen? Die einzigen, die noch da waren, waren Größe 32. Das ist die Größe, die ich vor 10 Jahren mal getragen habe. Und ich schlüpfte hinein und sie passten wie angegossen. Ja. Projekt L ist immer noch ein großer Erfolg. Das heißt, ich habe gleich zwei davon gekauft. Ich bin für den Sommer jetzt ausgestattet mit geilen Golfhosen. 32. Ich habe fast angefangen zu heulen in der Kabine. So glücklich war ich. Die passen ja niemals. 32. Und ja, das war noch eine andere Geschichte. Wir gingen dann, wie gesagt, wir haben so einen richtig schönen Nachmittag gemacht und sind dann weitergegangen, waren bei unserem Lieblingsgriechen. Und sind dann, wie gesagt, in die Waterfront gefahren und haben uns einen schönen Kinoabend gemacht und sind dann in Ich bin Nummer 4 gegangen. Da hatte ich mal wieder Näschen, ja. Ich bin Nummer 4 ist ein Film, der finde ich sehr gut und sehr passend aus anderen Bereichen klaut. Es ist so eine Mischung zwischen, oder ich würde sagen, es ist Twilight in Hetero, ja. Twilight ist ja eigentlich auch eine schöne Geschichte dahinter. Und die Jungs von Ich bin Nummer 4 haben sich einfach überlegt, das machen wir auch so, aber wir machen es in Hetero. Es ist so ein bisschen, ich würde sagen, Twilight und Transformers oder Twilight und X-Men ist noch besser zusammengemischt. Ja? Die Hintergrundgeschichte ist folgender. Irgendwie ein Planet, Lorien heißt der, wird von bösen Aliens überfallen, zerstört irgendwie. Die wichtigen Leute oder die Führung des Planeten schickt halt 9 Kinder auf die Erde, denen sie all ihr Wissen und all ihre Fähigkeiten und ihre ganzen Artefakte und so mitgeben irgendwie. Und diese 9 wissen schon was voneinander, wissen, dass es sie gibt, aber wissen nicht, wo sie sich aufhalten, eben um das Überleben zu sichern. Und die bösen Aliens versuchen jetzt, die nacheinander zu töten irgendwie, um die Artefakte oder die ganze Wissenschaft, die dahinter steht, zu kapern. Und 3 sind schon tot, der Film geht halt los, dass irgendwie Nummer 3 stirbt und da sie der Reihenfolge nach töten müssen, wie gesagt, er hat auch die eine oder andere Logiklücke, aber sie müssen der Reihenfolge nach töten für die Artefakte, whatever, müssen sie Nummer 4 töten und das ist ganz schön gemacht. Ich spoiler jetzt nicht zu viel von dem Film, er ist wirklich mitreißend, ja, es ist wirklich was für die ganze Familie. Ich war völlig geflasht von dem Film, irgendwie, weil das dann wirklich wieder richtig passende Action war, ist natürlich auch ein Film für die junge Zielgruppe, ja, und meine Freundin war auch ganz hin und her gerissen. Hintergrund der ganzen Sache ist, dass, was fand ich auch ganz spannend, dass es auf einem Roman basiert oder einer Reihe, ja, es soll da 6 Bücher geben. Das Buch heißt auch Ich bin Nummer 4 und ist 2010 erschienen, war auch auf der New York Times Bestsellerliste ganz oben. Und normalerweise ist ja so, dass solche erfolgreichen Bücher schon ein paar Jahre dauern, bis sie verfilmt werden. Aber die waren wohl so begeistert irgendwie, die Filmstudios. Ich weiß gar nicht, wer jetzt dahinter steckt. Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, müsste ich auch nachgucken. Auf jeden Fall haben sie die Rechte davon gekauft. Und es ist wahrscheinlich so geplant, dann auch die kommenden Bücher auch zu verfilmen. Der Film hat 30 Millionen gekostet irgendwie in der Herstellung. Ich glaube, 29 oder so hat er schon eingespielt in den USA. Jetzt wird er gerade in Europa veröffentlicht. Von daher hat man zumindest das Einspielergebnis raus. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Interessant hierbei ist auch, dass die Kritiker den Film völlig zerrissen haben. Wenn man sich so die ganzen Bewertungen im Internet anguckt, liegt der so bei 50% überall, zwischen 50 und 60. Aber beim breiten Publikum kam der halt unglaublich gut an. Bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel Cinema.de. Cinema ist ja nun eigentlich so die renommierteste Film- und Kinozeitung in Deutschland. Die habe ich damals schon gelesen, als ich klein war. Und da war ich auch schon ein Filmfan. Und da gibt es halt eine Redaktionswertung und eine User-Wertung, eine Community-Wertung. Und ganz lustig, die Redaktionswertung ist auch so zwischen 50% und 60%. Und jetzt kommt, die Community-Wertung ist bei 95%. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ein bisschen geschockt war, als ich so die ganzen Filmkritiker gelesen habe, die den Film völlig zerrissen haben. Und ich war total begeistert davon. Ich kann ihn euch nur wärmstens ans Herz legen. Gerade so, ich sag jetzt mal in unserem Alter, ich bin ja nun schon ein bisschen älter, aber ich bin ja schon sehr affin für das würde ich mich ja nicht so für Computerspiele und WoW und so und was weiß ich das interessieren. Von daher bin ich für solche Geschichten natürlich sehr empfänglich. Ich denke, eine Mischung aus Twilight und X-Men trifft es ganz gut, weil halt dieser Nummer 4, dieser Hauptdarsteller, auch halt besondere Kräfte hat. Und es ist halt viel Bam-Bam, aber auch eine Liebesgeschichte und das, was einen so fasziniert in dem Genre. Ja? Auch diese Flucht irgendwie vor diesen Leuten und die Kämpfe sind sehr, sehr stylisch, die Special Effects sind großartig. Es ist jetzt kein besonders anspruchsvoller Film, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber wie gesagt, ich gucke auch nicht nur gerne mal anspruchsvolle Filme. King's Speech ist was für die anspruchsvollen Kinogänger. Und ich bin Nummer 4, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr auf Action steht und gut gemachte Action. Und die Story dahinter hat mir auch gefallen, wenn sie auch den einen oder anderen Logikfehler hatte. Also guckt ihn euch an. Das nächste Buch ist schon in der Mache. Das wird dann heißen die Power of Six irgendwie, weil es sind ja 9, 3 sind tot. Nummer 4, ich meine, brauchen wir nicht drüber sprechen, überlebt den Teil auch, ist natürlich jetzt auf der Flucht. Ist ja klar, dass der Hauptdarsteller nicht stirbt. Das wäre totaler Blödsinn. Ja? Das wäre genauso, als wenn man irgendwie in Twilight die Hauptdarsteller sterben lassen würde. Von daher spoilere ich da auch nichts, wenn ich sage, dass Nummer 4 natürlich den Film überlebt. Und dann sind es natürlich noch 6 und der nächste Teil wird heißen The Power of Six irgendwie, also die Kraft der 6 übrig gebliebenen. Gibt es auch schon am Ende des Buches, das Buch ist wohl auch sehr lesenswert, gibt es auch schon ein Kapitel vom nächsten Buch wird da vorgestellt und deshalb weiß man schon, wie es heißt. Also guckt ihn euch an, ich kann ihn euch nur empfehlen, er war super. Ansonsten muss ich nochmal auf meine schlaue Liste gucken. McDonald's, ich habe Post gekriegt, liebe Leute, von McDonald's, ist auf meinem Blog nachzulesen. Ich will euch auch nicht schon wieder damit langweilen. Ich weiß, McDonald's könnt ihr fast nicht mehr hören. Die Top 20 haben Mails gekriegt, so von wegen mit den ganzen Daten. 30. und 31. werden wir nach München eingeladen, wenn wir unter der Top 10 sind. Dann wird man die zusammen mit der Jury die Hamburger kochen oder zubereiten und dann entscheidet die Jury die Top 5. 30. und 31. soll man sich frei halten. Ihr wisst, ich bin Lehrer, das ist mitten in der Woche. Für mich relativ ausgeschlossen. Als Lehrer hat man eine Vorbildfunktion, finde ich, und ich kriege einmal im Jahr frei. Wenn ich zur Messe fahre, da ist man, kann man ja auch als Fortbildung titulieren, weil das in anderen Bereichen ja auch gemacht wird, zu messen. Es ist ja eine Softwaremesse, gibt es ja auch Bildungssoftware, von daher kann man das gerade so durchgehen lassen als Fortbildung, aber so eine Sache natürlich nicht. Ich will auch meinen Schulleiter erst gar nicht fragen, weil ich finde, dass das sich nicht gehört. In den Comments dazu gab es natürlich wieder auch ganz viele Moralapostel und Klugscheißer, die sich genau da wieder dran aufgehängt haben, irgendwie auch gedroht haben mit Mails an die Bildungs-, an die Landesbildungs-, Stelle und so weiter, irgendwie ans Kultusministerium, würden sich beschweren, wenn ich da hingehen würde. Ich frage mich immer, was mit den Menschen nicht stimmt, irgendwie. Aber nachgewiesenermaßen gibt es einfach viele Leute in unserer Community, die nichts Besseres zu tun haben und ihr Leben mit Neid fristen und das ganz, ganz toll finden irgendwie, beziehungsweise einfach auch nichts Besseres zu tun haben, als, ich weiß nicht, ob du was nur zu drohen oder sowas auch durchzuführen, aber da mein Schulleiter ja wegen jeder Kleinigkeit irgendwie eine Mail kriegt. Beim letzten Mal übrigens schon wieder, als ich dann meine Kritiker etwas forsch, ein fröhliches Fickt euch ihr Spastis entgegengeworfen habe, könnt ihr euch daran erinnern. was natürlich mit einem zwinkernden Auge passiert ist, aber das ist halt wieder die Gelegenheit für solche Menschen, sich zu beschweren bei meinem Schulleiter, der aber mittlerweile auch weiß, was das für Menschen sind und solche Mails nicht mehr weder ernst nimmt noch lange liest, sondern sie einfach löscht, ja. Was ihr auch nicht vergessen dürft, ist, dass das zwei völlig andere Sachen sind. Was ich in meiner Freizeit mache, ist meine Sache und da kann ich beleidigen, wen ich will. Das hat mit unserer Schule einfach überhaupt nichts zu tun. Ja? Aber ihr könnt es gerne weitermachen, wenn ihr euch die Arbeit machen wollt, gerne. Wie gesagt, mein Schulleiter weiß mittlerweile schon, was das für Menschen sind und nimmt es auch nicht mehr ernst. Hat er eigentlich in dieser Form auch noch nie. Nichtsdestotrotz, unabhängig davon, ob die Moralapostel drohen oder sich aufhängen an solchen Sachen, ist mir auch eigentlich völlig egal. Ich hatte nie vor, dahin zu fahren, zumindest nicht, wenn es in der Woche ist. Pepper, ich habe mit Pepper gesprochen, der war mal ja irgendwie auch bei McDonald's mal am Start. Der hat es neben seinem Studium gemacht, war sogar mal Mitarbeiter des Jahres in seinem Betrieb. Ganz lustige Idee oder Geschichte. Der kennt die Zentrale von McDonald's auch und sagt, die ist absolut sehenswert. Das heißt, ich wollte eigentlich auch noch Hanna fragen, aber Pepper hat schon gesagt, dass es machen würde und wir haben dann auf jeden Fall einen Ersatz, der uns da würdig vertreten wird und also wir werden da dann Pepper hinschicken. Von daher, der Hamburger ist jetzt irgendwie Sechster, ich habe wieder fleißig gewotet und wir müssen nicht Erster werden, von daher bin ich damit sehr zufrieden und hoffe, dass das auch reichen wird. 25. März ist Feierabend, also nächste Woche wird es irgendwann vorbei sein und ja, wir sind auf jeden Fall dabei. Ich freue mich und danke euch für alle, die gewotet haben. Ja, ansonsten, liebe Leute, habe ich noch ein paar ganz lustige Leserbriefe, die ich euch gerne vorlesen würde. Wir müssen uns ja gar nicht so viel sputen. Und zwar schreibt der Petit Suisse, ja, ein sehr netter Herr, wie ich finde, Chris heißt der, ein Schweizer auch, schreibt mir vorhin einen Leserbrief, den ich euch einfach mal so erstmal unkommentiert vorlese. Erstmal vielen Dank für deinen Podcast, Elimania, und die vielen kleinen Dinge, die du tust. Ich unterhalte mich meistens bestens. Mit wem, Lieder, Chris? Kurz zu mir. Ich bin 42 Jahre alt, komme aus der Schweiz und spiele leidenschaftlich WoW, in Klammern allerdings eher schlecht, tja. Nun würde mich interessieren, wie du als Lehrer mit Internetspiel-WoW-Sucht umgehst. Ich selbst hatte bei meinem Sohn schon beinahe die Behörden auf dem Hals. Okay, da mein Sohn, als er in der Schule erwähnte, dass er und ich und auch meine damalige Frau, also seine Mutter, gemeinsam WoW spielen, ja, wir wurden von der gesamten Lehrerschaft angefeindet. Das ist halt genau das Problem, was ich beschrieben habe, mit letzte Woche auch mit der Software. Es gibt viele alte Kollegien, die mit neuen Medien einfach ganz große Probleme haben und wenn man das bloß erwähnt, ja, das Problem ist auch, dass viele Lehrer oder Pädagogen in dem Bereich einfach sehr ungeschult sind und einfach überhaupt nicht wissen, womit sie es zu tun haben, aber angefacht durch die ganze Diskussion in den Medien und diese ganze Darstellung der Computerspiele, so jeder, der Computerspiel ist ein potenzieller Amokläufer, da halt sehr sensibilisiert sind und bei der bloßen Erwähnung von WoW oder von dem Elternteil, was mitspielt, an die Decke gehen. Ist leider ja, für mich ein Unding, aber lässt sich einfach nicht vermeiden. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass viele da sehr hypersensibilisiert sind in dem Bereich, ja. Und gerade, man muss es auch ganz klar sagen, ungebildet, ja. Und einfach nicht wissen, was da wirklich Sache ist, ja. Also, auf jeden Fall wurde Chris von seinem Sohn, der in der Schule das erzählt hat, sehr angefeindet. Ich lese mal weiter. Und obwohl seine Not und sein Betragen immer tadellos waren, kennst du das auch? Fragezeichen. Ich kenne es natürlich nicht, weil ich, wie gesagt, einen sehr modernen und fortschrittlichen Schulleiter hat, der auch sehr affin zu neuen Medien ist, mein Kollegium sowieso. Das ist halt der Vorteil, wenn man in einem jungen Kollegium arbeitet. Genau deshalb habe ich mir diese Schule ausgesucht und bin da auch hingegangen, weil ich gerade auf sowas keinen Bock hatte. Ich kann mir aber vorstellen, dass es sehr, sehr viele Schulen gibt in Deutschland, wo das völlig anders läuft oder auch in der Schweiz oder auch in Österreich. Ich hatte zum Glück die freie Wahl, konnte mir eine Schule aussuchen, viele können das nicht, ja. Von daher habe ich da absolut, leide ich da mit dir, lieber Chris. Ich lese nochmal weiter. Generell stelle ich fest, dass viele Menschen sich blind auf die USK-Labels verlassen, ohne Hirn und Verstand. Währenddessen ich als Gamer halt mir immer selbst ein Bild mache, was meine Kids spielen. Und ich halte es für schlimmer, wenn Kinder zum Beispiel in The Sims die Figuren einmauern und abfackeln oder ähnliches. Als wenn man ein paar Orks oder so umhaut. Naja, was ich da schon für Diskussionen führen musste. Ich wollte dir eigentlich nur Lob aussprechen, dann fülle ich es weiter so loswerden. Danke dir, Gruß Chris. Ja, also natürlich hat die USK oft recht, ja. Also wenn ich sehe, dass die Shooter ab 18 freigeben oder indizieren, dann, wie gesagt, ich habe es ja schon oft erzählt, dass bei mir in der Klasse auch die Eltern, wie soll ich sagen, da etwas großzügig sind, was sowas angeht, auch ihrem Kind die Rechte geben, selbst zu entscheiden, was er spielen will, finde ich teilweise auch ein bisschen blöd. bei mir in der Klasse spielen halt viele, das ist eine 8. Hauptschulklasse, spielen halt viele die Shooter und finden das auch nicht so schlimm und so weiter. Ich mehr als den Eltern das ständig erklären und sagen, dass ich der Meinung bin, dass es vielleicht nicht das Richtige ist für ihre Kinder, kann ich halt nicht. Ich kann halt den Kindern nicht verbieten, das zu tun. Ich kann nur die Eltern informieren und die müssen dann selbst entscheiden. Genauso lieber Chris, wie du selbst entscheiden kannst, was du deinen Kindern spielen lässt. Ja? Und dass Lehrer da, beziehungsweise dass Eltern da angefeindet werden, ist halt leider so. Wie gesagt, es kommt aufs Kollegium an und dann hast du, lieber Chris, wohl einfach ein bisschen Pech gehabt. Natürlich kenne ich die Hintergründe nicht. Du kannst natürlich auch mir viel erzählen und die Geschichte könnte natürlich auch völlig anders gewesen sein. Aber was du hier beschreibst, klingt ganz, ganz harmlos. Und aber das von weit weg zu beurteilen, ist natürlich immer sehr schwierig. Aber wie gesagt, also es ist nicht das erste Mal, dass ich so eine Geschichte höre. Und was ich vorhin ausgeführt habe, dass Lehrer da ein bisschen empfindlich sind, ist allgemein bekannt, würde ich sagen. Den zweiten Leserbrief, den ich vorlesen möchte, kommt vom Robin. Robin hat eine ganz interessante Geschichte gegeben. Er schreibt ja auch über den Fail der Woche. Den würde er gerne der UNO geben, im Hinblick auf das, was in Libyen abläuft momentan. So unter dem Stichwort, gibt es kein Öl in Libyen, ja. Kann man auch so stehen lassen, wollte ich jetzt nicht vorlesen. Er schreibt aber auch was, wo er sagt, quasi den Win der Woche verteilen möchte. Und da geht es um Tokio bzw. um Japan. Ich lese einfach mal auch in diesem Falle erstmal unkommentiert vor. Tokio ist vom Erdbeben in Japan nicht verschont geblieben. Aber anstatt den Apple Store zu schließen, haben die Mitarbeiter im Store weiter Geräte um Geräte repariert, damit die Menschen ihre Familien erreichen konnten. Es wurden Geräte rausgegeben, um auch Menschen ohne funktionierendes Gerät die Möglichkeit zu geben, ihre Familien zu beruhigen. Die iMacs wurden für FaceTime fit gemacht und die Mitarbeiter haben diese tollen Akku-Packs weiterverkauft. Bis hierhin klingt das jetzt nicht so Caritas-mäßig, ja. Ich lese weiter. Außerdem durften die Gestrandeten im Apple Store schlafen. Ja, in Klammern, der Apple Store hat Vorführräume mit gemütlichen Kinositzen. Dazu kommt, dass Apple die Menschen mit Nahrung versorgt hat und den Familien bzw. den Mitarbeitern selbst die total überteuerten Taxis bezahlt hat, um möglichst schnell zum sicheren Store zu kommen. Alternativ wurden Hotels bezahlt. So wie ich das jetzt verstanden habe, hat Apple Japan den Mitarbeitern sogar ein Ticket ins Ausland angeboten, aber den Job in Japan zugesichert, falls man zurück will oder kann. Als kleiner, in Klammern vielleicht unwichtiger Zusatz, finde ich es auch gut, dass der Apple-Chef sich nicht in die teuren Hotels verzogen hat, sondern mit seinen Kollegen im Store die Nacht verbracht hat. Ich finde es sehr beeindruckend und wünschenswert, dass Apple den Menschen hinter den Mitarbeitern ganz klar, ganz klar über das Geld der Firma stellt. Ich weiß nicht, ob ich das einer Firma wie EA oder so machen würde. Da ist wieder das, Leute, das ist nicht mein Versagen, ihr wisst schon, sonst gibt es wieder 1000 Mails, ich könnte nicht lesen. Also mit anderen Worten, er weiß nicht, ob Apple sowas auch machen würde. Gerade dann nicht, wenn ein wichtiger Geschäftspartner, in Klammern Toshiba, gerade wahrscheinlich einige Standorte in den Fluten verliert. Ja. Er verlinkt auch den englischen Bericht von dem englischen Blogbetreiber, beziehungsweise die englische Version. Ich weiß nicht, ob das ein Engländer ist oder ein Amerikaner oder aus Tokio stand. Ich finde es eine tolle Sache. Aber man muss auch sagen, dass in Japan die Firmenphilosophie schon immer eine andere war. Ja? Ich habe damals eine Examensarbeit darüber geschrieben, oder eine Examensarbeit nicht, aber eine große Arbeit, über, wie heißt das doch mal, diese moderne Produktions- oder die moderne Firmenpolitik in Japan, wo man quasi die ganze Firma als eine Art Familie sieht. Ja? Und auch dadurch so, also dass quasi auch der kleinste Mann Vorschläge machen kann, wie man die Produktion oder so verbessern kann. Wo also alle an einem Strang ziehen, es keinen großen oder kleinen gibt, sondern alle irgendwie versuchen, die Firma zu verbessern und auch sich selbst als große Familie sehen. Ja? Mir fällt gerade der Fachbegriff dafür nicht ein. Das ist ja irgendwie von allen aufs Höchste gelobt worden, aber auf andere Länder nicht übertragbar, weil in anderen Ländern halt immer der Chef auch der Chef sein will und nicht jeder was dazu beitragen darf. Ja? Wie gesagt, also liest sich natürlich toll, aber ich bin mir sicher, dass es in anderen Firmen in Japan auch so gelaufen ist. Aber ich finde es trotzdem einen schönen Leserbrief und danke Robin dafür. Und liebe Leute, wir gehen quasi jetzt so langsam kommen ans Ende und gehen in Richtung Beginn der nächsten Woche. das war viel wieder. Ich hoffe, es hat euch viel gebracht. Es war viel Aktuelles und so weiter. Und war, denke ich, auch wieder ein schöner Podcast, diese Ausgabe 33. Ansonsten höre ich gerne eure Meinungen zu Mythos, wie euch Mythos gefällt, zu ganzen aktuellen Themen, zum Thema Fußball, zum Thema Klitsch-K.O., zum Thema, wie fandet ihr Justin Bieber, wir wetten das. Und wie, vor allen Dingen, wenn ihr schon drin seid, wie fandet ihr, ich bin Nummer 4. Ja, könnte ja auch sein, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Und natürlich eure Meinung zu E10 und der ganzen Verarsche, die momentan läuft. Bis dahin, ja, sage ich euch schon mal Dankeschön, dass ihr dabei wart und wünsche euch ein schönes Restwochenende und ja, bis zum nächsten Podcast, wann immer ihr auch kommt, irgendwann vielleicht nächste Woche, wenn mir danach ist und ich genug Themen habe, verehrte Community. Danke für eure zahlreichen Leserbriefe und schönen Sonntagabend. Ciao, ciao! Stavinio Talk.